Mein Name ist Franz Huber. Ich bin so ein mittlerer Durchschnittschrist, sage ich mal, schätze ich mich mal so ein. Ich gehe schon öfters zur Kirche und lese auch manchmal in der Bibel. Heute ist Karfreitag und da sollte ich vielleicht doch mal wieder in der Bibel lesen. Als guter Christ sollte man das ja mindestens einmal in der Woche machen. Ich weiß, manche Christen meinen, das sollte man öfter tun. Aber das ist mir zu anstrengend. Was will ich denn heute mal lesen? Im Losungsbüchlein steht als Textvorschlag da. Die Tageslese ist Jesaja 53, die Verse 4 bis 6. Was steht denn da drin? Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Da lese ich noch so ein paar Höhepunkte im nächsten Text. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und hat kein Unrecht getan, hat sein Leben als Schuldopfer hingegeben. Er wird Nachkommen haben. Das Herrnplan wirklich ihnen gelingen. Irgendwie ist dieser Text mir zu kompliziert. Und da ist er noch grausam. Da wird ein Mensch scheinbar schrecklich geplagt, gemartert und getötet. Ein Mann, der scheinbar unschuldig ist, wird wie ein gottloser Verbrecher angesehen und verurteilt. Welch eine Ungerechtigkeit. Die Worte klingen so, als würden sie genau Jesus beschreiben. Ich denke, dass der Prophet Jesaja mehrere hundert Jahre vor Christus gelebt hat. Also konnte er Jesus doch gar nicht kennen. Seltsam. Ja, richtig, ich habe neulich in der Apostelgeschichte gelesen, dass Philippus diese Jesaja-Stelle mit Jesus in Zusammenhang brachte. Ich verstehe nicht, wie Gott solche Qual für seinen Sohn zulassen kann. Warum hat er das nicht verhindert? Da las ich eben im Jesaja-Text, dass der unschuldig Verurteilte ganz freiwillig Folter, Schmerzen und schließlich den Tod auf sich nahm. Wie ein Lamm, das sich ohne zum Murren zum Schlachten abführen lässt. Erstaunlich, erstaunlich. Das würde ich nie können. War es nicht genauso bei Jesus? Er konnte die ungerechtesten Anklagen vor seinen Richtern schweigend über sich ergehen lassen. Wie kann man nur stillhalten, ohne sich da zu wehren? Es muss scheinbar etwas damit zu tun haben, dass er für uns Menschen die Strafe übernehmen wollte. Aber warum sollten wir Menschen alle bestraft werden müssen? Sind wir denn wirklich so schlecht? Ich für meinen Teil habe niemanden umgebracht, lebe ein verhältnismäßig ordentliches Leben und versuche mit allen Menschen gut auszukommen. Bin ich etwas schlecht? Sicher, ich habe auch meine Probleme mit anderen Menschen und muss manches auslöffeln, was ich mir eingebrockt habe. Klar, ab und zu renne ich gegen die Wand und verstehe Gott nicht. Ehrlich gesagt bin ich auch manchmal über mich selbst verzweifelt, dass ich immer wieder dieselben Fehler mache. Aber ich bin deshalb doch kein schlechter Mensch. Irgendwie trifft mich das eben gelesene Bibelwort. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Wie oft habe ich nur danach gefragt, was für mich gut ist und was mir gefällt. Ich habe mein Leben gestaltet, wie es mir Spaß macht. Ich habe meine Hobbys, meine Freunde und mache eine beruflich gute Karriere. Ich liebe diese Welt. Aber manchmal ist sie wie ein Irrgarten. Und ich weiß nicht mehr, was der Sinn meines Lebens eigentlich ist. Ehrlich gesagt hat Gott keinen besonders wichtigen Platz in meinem Alltag bekommen. Ob Jesaja das meinte mit dem in die Irre gehen wie Schafe? Oh, gehöre ich dann womöglich dazu? Bin ich ein Sünder? Gilt es dann vielleicht auch mir, wie es eben im Text hieß, er ist um unserer Sünde willen zerschlagen? Wenn mein gleichgültiger Lebensstil Sünde ist, dann habe ich ja mitgeholfen, Jesus zu zerschlagen. Schrecklich, dieser Gedanke. Ich kam mir nie besonders sündig vor. Aber jetzt spüre ich deutlich, obwohl ich mich als braver Zeitgenosse fühle, habe ich mich durch meine Gleichgültigkeit an Gott verlangen. Ich glaube, ich bin schuldig. Wird Gott mich bestrafen? Doch wie habe ich soeben gelesen? Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Mir dämmert eine begeisternde Erkenntnis. Wenn ich zu den Schuldigen gehöre, muss Jesus doch auch für meine Sünden die Strafe übernommen haben. Dann bin ja nicht mehr ich der Verurteilte. Wie hieß es doch eben, der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ich begreife es jetzt. Wenn Jesus für mich die Strafe bezahlt hat, dann bin ich freigesprochen. Oh, das fühlt sich gut an. Es war für mich eine wunderbare Entdeckung. Jesus tat dies freiwillig für mich. Man steht doch höchstens für einen Menschen, den man ungeheuer lieb hat. Hat Jesus nicht so lieb? Er muss es ja wohl, wenn er so viel für mich tat. Es fällt mir jetzt wie Schuppen von den Augen. Jesus liebt mich so sehr, dass er für mich starb, damit nicht mehr ich den ewigen Tod erleiden muss. Er hat meinen Tod übernommen. Ganz freiwillig. Und als Unschuldiger litt er für mich den Schuldigen. Ich soll frei ausgehen und er übernimmt meine Schmerzen. Unfassbar. Welch ein Tausch. Verstehen kann ich das nicht. Aber ich kann es plötzlich glauben. Bisher wusste ich wohl von Jesus und von seinem Tod am Kreuz. Aber heute ist mir, als wenn Gott mein Herz erreicht. Ich erinnere mich wieder an den Bibeltext von Jesaja. Da hieß es doch, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nie zuvor hatte ich es verstanden. Doch jetzt beginne ich es zu begreifen. Ich darf Frieden haben mit Gott, weil Jesus mein Stellvertreter ist. Er hat die gerechte Strafe für meine Sünden übernommen. Ich bin es, der durch seine Wunden geheilt ist. Gott warf in seiner Liebe meine Schuld auf Jesus und gibt mir den Freispruch. Was kann ich da noch sagen? Ich weiß nichts Besseres, als einfach Danke zu sagen. Freitag. So, ich bin wieder Hilfe Gundlach. Ich habe das meiner Frau schon vorher gesagt. Falls ich das vergessen sollte, soll sie mich erinnern. Und man denkt dann an so vieles anderes. Es ist doch gut, wenn man verheiratet ist, nicht? An einem Karfreitag bestieg der Bischof Ambrosius, einer aus der frühen Kirche, die Kanzel in der Kathedrale von Mailand und sagte, es ist mir unmöglich, heute zu euch zu sprechen. Die Ereignisse des Karfreitags sind zu groß, um sie in menschliche Worte zu fassen. Wir sprechen trotzdem drüber. Wir wissen ja, dass Karfreitag nicht das Ende ist. Ich lese aus Johannes Kapitel 19, ab Vers 16. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile für jeden Soldaten einen. Dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben mein Gewand über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz seine Mutter und seine Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und von der Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Nein, Entschuldigung. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, nicht dürstet. Und da stand ein Gefäß voller Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Die Kreuzigung Jesu bewegt Menschen. Bewegte damals Menschen und bewegt heute noch Menschen. In allen Erdteilen. Was da geschehen ist, ist so einmalig, so ungerecht und gleichzeitig so herrlich. Das kriegt man fast nicht auf einen Nenner. Es gibt eine menschliche Sicht dabei und eine göttliche Sicht. Ich möchte kurz die menschliche Sicht erstmal ein bisschen aufreißen. Das Geschehen ist so dramatisch, so traurig, ein so ungerechtes Urteil aus Eifersucht, aus Stolz auf den eigenen Rang. Und manches mehr. Es war von vorne bis hinten so falsch und so ungerecht und so hinterlistig, dass eigentlich jedem Betrachter die Zornesröte ins Gesicht steigen müsste, wenn man sich mal wirklich hineindenkt, wie das damals gewesen ist. Sie kreuzigen den besten Menschen, den es gab. Es gab nie einen besseren Menschen als Jesus auf dieser Erde. Es gab wirklich keinen, der mehr Liebe gezeigt hat als Jesus. Der Feindesliebe gelehrt hat, aber als es darauf ankam, auch praktiziert hat. Jesus hat so viele gute, tröstende, ermutigende Worte gesagt, die solche Kraft hatten, dass die Leute in Scharen zu ihm strömten. Aber sollten sie ihn festnehmen, die Truppe von Kevin Tempelbacher, und sie hörten seine Worte und sie konnten es nicht. Diese Worte hatten solche Kraft. Und er hat diese Worte gesprochen. Er hat Worte gesprochen, sind heute in der Bibel aufgehoben. Und was ist der Bergpredigt zum Beispiel vergleichbar? Jesus hat so viele gute Taten getan. Er hat Kranke geheilt, Blinde, die nichts anderes wünschen, als dass sie wieder sehen werden könnten. Oder Gelähmte, die betteln mussten, weil kein anderes Losblatt blieb. Die wünschten sich nur, dass sie endlich wieder laufen könnten. Aber sie wussten sich schon, das geht nicht. Und Jesus kommt und sagt, steh auf, sei geheilt. Leg dich blind an, kein Problem. Und was auch immer das Problem war, aussätzig, ausgestoßen, verachtet, Jesus kommt und sagt, ja, sei gesund. Welch eine Freude war über Jesus. Kein Wunder, dass Tausende ihm nachliefen. Dass er nicht mal mehr zur Ruhe kam, als er sich mal erholen wollte. Aber dieses Gerichtsurteil von seiner Kreuzigung zeigt, wie groß die Bosheit der Menschen war. Kreuzigung war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Einen Menschen anzunageln, ist schon schlimm genug. Und dann aber in den Wunden hängen zu lassen und das unter Umständen tagelang, eine Kreuzigung oder bis zum Tod, 3 Tage lang dauern unter Umständen, bis der Tod eintrat. Und er lässt einen Menschen hängen, lässt ihn langsam unter größten Schmerzen sterben. Das ist solch eine Brutalität, das können wir uns gar nicht wirklich vorstellen. Kein Römer durfte gekreuzigt werden. Das war nur etwas für Untermenschen, für Schwerverbrecher. Und dazu gehörte Jesus scheinbar. Jesus hing am Kreuz und betete noch für seine Peiniger. Das ist auch so unverständlich. Aber ich denke, der größte Schmerz von Jesus war wohl auch, dass der Vater sich abgewandt hat. Warum hat er sonst gerufen, mein Gott, warum hast du dich verlassen? Er spürte, jetzt ist da eine Unterbrechung des Kontaktes mit dem Vater. Die Sünde lag auf ihm und der Vater musste wegschauen. Und da heißt es bei Matthäus, zum Schluss schrie Jesus laut und starb. Bei Johannes wird nur gesagt, er sprach. Wie auch immer, aber ich frage mich, was hat er denn gerufen? Vielleicht auch, das wäre ein Mittelwort. Er rief die letzten Worte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist geschafft. Menschlich könnte man sagen, jetzt ist er erlöst, er muss nicht mehr leiden. Aber das hat viel mehr Tiefe. Es ist vollbracht, das ist auch meine Überschrift über dieser Predigt. Die göttliche Sicht ist noch viel wichtiger. Gottes Plan ist ausgeführt. Es ist vollendet jetzt, was Gott vorhatte, das Schwere und Großartige, nämlich, dass die Erlösung geschaffen werden sollte und musste. Und das ging nur durch den heiligen Sohn Gottes. Niemand anders konnte das. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Und damit sagt er, das große Werk ist vollbracht. Die große Sache. Stellen wir uns mal vor, es sollte zwischen Europa und Amerika, weil der Handel nicht gut funktioniert, eine Brücke gebaut werden, direkt über den Ozean, damit die Autos und Lastwagen auch überfahren können. Und wir sagen, das ist unmöglich. Der Ozean ist bis zu 10 Kilometer tief. Da gibt es Stürme, da gibt es Seitenwinde, da gibt es Strömungen und das geht nicht, das geht einfach nicht. Und ich möchte mal den Architekten sehen, der sagt, ich traue mir das zu. Wenn er das geschafft hätte, dann würde er ein Held sein. Ich sage, das geht nicht. Die Menschen haben immer versucht, eine Brücke zu bauen zwischen sich und Gott. Angefangen mit dem Turmbau zu Babel. Aber es geht nicht. Gott kann es tun. Gott hat die Brücke geschaffen und hat dann gesagt, als es fertig war, es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Es ist, Es ist ganz prima, es ist fertig geworden. Vollbracht ist das Leiden Jesu, aber vollbracht ist die Erlösung auch. In ihm, sagt der Epheserbrief, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Vollbracht ist der Sieg über den Teufel, der Sieg über die Sünde. Der Teufel hat verloren. Er dachte, er hätte Jesus umgebracht, aber nach Gottes Logik hat er, spätestens durch die Auferstehung, gezeigt, du, Teufel, hast verloren, du dachtest, der Tod wäre das Ende, und jetzt zeige ich, wer die Kraft hat für das Leben. Die Strafe für die Menschen ist bezahlt. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Sünder würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ein wunderbarer Tausch. Jesus wird der Sünder und wir Sünder dürfen Heilige werden bei Gott. Es ist vollbracht, das Werk Gottes ist vollbracht. Ganz kurz nur ein paar schnelle Zitate. Johannes schreibt in seinem Brief, bei Jesus Sterben ist der Sieg, der die Werke des Teufels zerstört. Und an anderer Stelle, in Jesu Blut vom Kreuz macht uns rein von aller Sünde. Das tun Menschen nicht manchmal, um ihre Sünden loszuwerden, unwissende Menschen. Aber Jesu Blut tut das. Hebräer 2. Jesus hat dem Teufel durch seinen Tod die Macht genommen. 2. Korinther 5. Gott selber versöhnte sich mit uns. Also wir müssten uns ja eigentlich mit Gott versöhnen. Gott hat gesehen, wir schaffen das eh nicht. Man hat Gott gesagt, von seiner Seite aus, ich komme. Ich tue es. Ich versöhne mich mit euch. Welch eine Demut Gottes irgendwie. Und damit sind jetzt auch die Prophezeiungen erfüllt. Jesus hat so oft gesagt, es muss erfüllt werden, was von dir geschrieben steht. An vielen Stellen in ähnlicher Form. Es muss erfüllt werden. Es ist vollbracht. Jetzt ist es erfüllt. Weil Jesus es vollbracht hat, dürfen wir jetzt zu Gott kommen. Römer 5, Vers 1. Wir haben Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Wir haben jetzt Frieden mit Gott. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir die Erlösung empfangen, wenn wir sagen, ja, Herr, ich brauche dich, ich will dich, ich muss dich haben. Wir haben Frieden mit Gott. Was für ein Wort. Könnt ihr das in der Tiefe ermessen? Frieden mit Gott zu haben. Gott ist dir gut. Gott hat nichts mehr gegen dich, wenn du mit Jesus zusammen zu ihm kommst. Es ist für dich alles bezahlt, es ist vollbracht. Deine Versöhnung ist geschafft. Und jeder darf kommen. Und wir können auch, falls jemand sagt, ich bin noch nie so richtig bewusst zu Gott gekommen oder zu Jesus gekommen. Man kann sich auch entscheiden, jetzt zum Abendmahl zu kommen mit der Haltung, Herr, ich nehme nicht nur das Mahl, ich komme jetzt, ich entscheide mich, dass ich jetzt zum ersten Mal so richtig zu dir kommen will. Und dann möchte ich euch nachher herzlich einladen, dann folgt man die Einladung zum Abendmahl macht. Wer noch mit sich zweifelt oder nicht genau weiß oder halbe Sache gemacht hat, komm zum Abendmahl und genieße diese Stärkung, diesen neuen Bund